Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Boris Giesbrecht. Bin verheiratet mit Maria. Wir haben 3 Söhne von 14 bis 9, ist alles dabei. Und meine Frau habe ich heute nicht dabei, meine Kinder auch nicht, aber ich habe vor, sie im Juni wieder mitzunehmen. Ich bin ja eigentlich regelmäßig in Tübingen, man kann sagen 3-mal im Jahr eigentlich. Also der nächste Termin ist im Juni. Ich komme aus Gießen jetzt, da leben wir, bin dort verantwortlich für eine theologische Ausbildungsstätte, die Akademie für reformatorische Theologie, bin Teil der bekennenden evangelisch-reformierten Gemeinde in Gießen und in diesem Zusammenhang auch immer regelmäßig hier in Tübingen und freue mich jetzt auch hier zu sein. Und ja, freue mich auf den Gottesdienst, euch Gottes Wort mitteilen zu dürfen, aber auch nachher die Zeit mit euch nutzen zu dürfen, um ja noch ins Gespräch zu kommen und einander kennenzulernen. Ja, wir starten in die Predigt und das Wort Gottes an uns ist heute eine bekannte Geschichte und vermutlich kennen sogar die Kinder diese Geschichte. Und ich würde auch sagen, viele Menschen, die nicht regelmäßig einen Gottesdienst besuchen, kennen normalerweise die Geschichte. Es ist die Geschichte aus 1. Mose Kapitel 19, nämlich die Geschichte von Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra ist ja ein Begriff, der es ja auch in unseren Sprachgebrauch geschafft hat. Wenn wir sagen, das sind Zustände wie in Sodom und Gomorra, dann geht das zurück auf dieses Ereignis hier aus 1. Mose 19. Und ich möchte zunächst diesen Bibelabschnitt lesen. Wir lesen das ganze Kapitel. Ja, es sind 38 Verse, aber ich würde sagen, es ist ein spannender Text und ich hoffe, dass ich ihn auch genauso spannend vorlesen kann. 1. Mose Kapitel 19, das ganze Kapitel. Und wir hören auf Gottes lebendiges Wort. Und die 2 Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt und sprach: Siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen: Nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen und sie aßen. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und sprach: Ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe 2 Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diese Männer tut nichts, denn die sind doch unter dem Schatten meines Daches gekommen. Sie aber sprachen: Mach, dass du fortkommst. Und sie sagten: Der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen? Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, so dass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Und die Männer sprachen zu Lot: Hast du noch jemand hier? Ein Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter? Wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort. Denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach: Macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war an den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen: Mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihnen verschonen wollte, und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und es geschah, als sie sie hinausgeführt hatten, da sprach einer: Rette deine Seele und schaue nicht zurück. Steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Aber Lot sprach zu ihnen: Ach nein, mein Herr, siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, so dass ich sterben müsste. Siehe, jene Stadt dort ist so nahe, dass ich dahin fliehen könnte. Und sie ist klein. Ach, lass mich dahin fliehen. Ist sie nicht klein? Nur, dass meine Seele am Leben bleibt. Da sprach er zu ihm, siehe, ich habe dich auch in dieser Sache erhört, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Daher wird die Stadt Zoa genannt. Und die Sonne ging auf über der Erde. Als Lot nach Zoa kam, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Abram aber begab sich früh am Morgen zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, und er blickte hinab auf Sodom und Gomorra und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um, und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham, und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Und Lot ging von Zoa hinauf und blieb mit seinen beiden Töchtern auf dem Bergland, denn er fürchtete sich, in Zoa zu bleiben, und er wohnte mit seinen Töchtern in einer Höhle. Da sprach die Ältere zu der Jüngeren, unser Vater ist alt, und es ist kein Mann mehr auf der Erde, der zu uns kommen könnte nach der Weise aller Welt. So komm, wir wollen unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. So gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht, und die Ältere ging und legte sich zu ihrem Vater, und er erkannte es nicht, weder als sie sich legte, noch als sie aufstand. Es geschah am Morgen, da sprach die Ältere zu der Jüngeren, siehe, ich bin gestern bei meinem Vater gelegen. Wir wollen ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dass du hingehst und dich zu ihm legst, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. So gaben sie ihrem Vater auch in jener Nacht Wein zu trinken, und die Jüngere machte sich auf und legte sich zu ihm, und er bemerkte es nicht. Weder als sie sich legte, noch als sie aufstand. So wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab. Der wurde der Vater der heutigen Moabiter. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Ami. Der wurde der Vater der heutigen Ammoniter. Die Geschichte hier in Sodom und Gomorra ist eigentlich eine Katastrophengeschichte. Und Katastrophenfilme erfreuen sich ja eigentlich großer Beliebtheit. Interessanterweise sogar während der Corona-Zeit haben die noch so einen richtigen Boom erlebt. Und ich weiß nicht, ob ihr Katastrophenfilme kennt, aber so ein Katastrophenfilm ist zum Beispiel The Impossible. Das ist eine Geschichte, die spielt im Jahr 2004. Da ist eine Familie im Urlaub in Thailand und dann kommt diese Monsterwelle und überrascht sie und sie kämpfen alle ums Überleben. Oder? Ich denke, alle von euch kennen wahrscheinlich den Film Titanic. Ein Liebespaar kämpft dann 1912, ne, beim Untergang des damaligen größten Schiffes ums Überleben. Oder Pompeji, auch ein Film, ein historischer Film, aber ein Katastrophenfilm, wo ein Sklave nach dem Ausbruch des Vesuvs, des Vulkans im Jahr 79 nach Christus, auch ums Überleben kämpft. Und natürlich auch mit Liebe und so verbunden und so weiter und so fort. Also all diese drei Beispiele sind ja historische Ereignisse, die in Filmen verarbeitet worden sind, und diese Filme haben eines gemeinsam. Eigentlich weißt du als Kinogänger, bevor du ins Kino gehst, du weißt, wie dieser Film ausgehen wird. Es gibt eine Katastrophe und nur ein paar wenige werden überleben. Das weißt du eigentlich vorher. Und was machst du? Du gehst trotzdem ins Kino. Warum eigentlich? Mögen die Leute so eine Art Horror und wollen sich damit irgendwie erfreuen oder belustigen oder finden die es einfach unterhaltsam? Manche gehen scheinbar auch wegen der Effekte oder so ins Kino. Interessanterweise, Sodom und Gomorra könnte eigentlich auch ein Stoff sein für so einen Katastrophenfilm. Wir wissen auch im Voraus, dass das mit Sodom und Gomorra passieren wird, weil wir haben eigentlich in den Kapiteln vorher, wenn man das lesen würde, da würde stehen, Lot zog schon mal in die Nähe von Sodom und Gomorra, bevor sie vernichtet worden sind. Also wir wissen eigentlich als Bibelleser, mit der Stadt wird es gleich richtig losgehen. So, das wissen wir eigentlich auch. Aber irgendwie ist die Geschichte dann trotzdem spannend. Und vielleicht, so wie Leute manchmal ins Kino gehen, in einen Katastrophenfilm und sagen, ich möchte von diesem Film unterhalten werden, gehen sie vielleicht auch an die Geschichte von Sodom und Gomorra heran und sagen, spannende Effekte, oder? Ich meine, Schwefel und Feuer kommt vom Himmel herab. Wie muss das wohl ausgesehen haben? Und wenn wir heute in den Gottesdienst gehen und fragen uns, ja, wie wird das wohl gewesen sein? Archäologisch und so, und wie wird das wohl gewesen sein? Und wir uns nachher vielleicht so unterhalten mit Schwefel und Feuer und so alles. War das jetzt ein Ausbruch von einem Vulkan? Und manche Ausleger meinen, ja, da gab es irgendwie Erdölvorkommen der Erde und Schwefel und sowas. Und da gab es ein Erdbeben und sowas. Das löste dann diese Dämpfe aus. Und dann gab es dann diese große Explosion. Mag alles gewesen sein. Mag alles gewesen sein. Nur wenn wir heute nachher über diese Effekte sprechen, dann glaube ich, haben wir uns eher dem Unterhaltungswert dieser Geschichte genähert, aber nicht, was die Geschichte eigentlich sagen möchte. Nämlich, ich denke, dass Sodom und Gomorra, diese Geschichte, ja, es ist eine Katastrophengeschichte, aber es ist keine Geschichte wie so ein Katastrophenfilm, der einfach nur unterhalten möchte. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich über diese Geschichte überhaupt predigen soll, weil ich predige sie ja eigentlich im Rahmen einer Predigtreihe durch das Leben von Abraham. Und ich habe gedacht, Kapitel 19 lasse ich aus, weil geht ja nicht um Abraham, es geht ja um Lot. Kann ich weglassen, oder? Aber irgendwann habe ich danach gedacht, nee, die Geschichte spielt sehr wohl. Es ist eigentlich Abrahams Geschichte. Abraham kommt ja hier in der Mitte vor. Und wenn wir im Kapitel vorher lesen würden, dann würden wir feststellen, im Kapitel 18, Vers 17, da überlegt Gott, da ist Abraham mit Gott unterwegs, so Richtung Sodom und Gomorra, und Gott sagt zu sich selbst, in den Versen 17 bis 19, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Das heißt, die Geschichte, die hier in Kapitel 19 geschieht, ist eine Geschichte, die sehr wohl mit Abraham zu tun hat. Weil Gott sagt weiter, Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Das heißt, Gott möchte Abraham diese Geschichte mitteilen, schon im Vorhinein, damit der Abraham eine Lektion lernt, und wie steht es hier, damit er eigentlich Gott kennenlernt, aber damit er gerecht und Recht übt und sogar die nächsten Generationen mitteilt, wie das aussieht, wie der Weg des Herrn aussieht, wie der Weg des Herrn zu bewahren ist. Das heißt, das war nicht eine Unterhaltungsgeschichte, das war tatsächlich ein Lehrmaterial für Abraham. Er sollte anhand dieser Geschichte nämlich etwas über Gott, Gottes Handeln und was daraus folgt, nämlich für sein Leben, das sollte Abraham lernen. Und als Abrahams Kinder, wie als Gläubige heute genannt werden, ist die Geschichte von Sodom und Gomorra heute nicht eine Unterhaltungsgeschichte, sondern tatsächlich eine Lehrlektion für uns, nämlich, wie sieht Gottes Gerechtigkeit aus? Weil dann, genau das ist nämlich das ist die ganze Frage. Abraham diskutiert mit Gott in Kapitel 18. Und da sagt Abraham zu Gott, sollte der Richter dieser Welt, also Gott, nicht gerecht richten? Das ist Abrahams Frage an Gott. Und die Geschichte in Kapitel 19, was dann passiert, ist eine Antwort darauf. Sollte Gott nicht gerecht sein in diesem Handeln? Und so habe ich die Überschrift über die heutige Predigt so formuliert. Wenn Katastrophen über das Leben hineinbrechen, weil Kapitel 19 ist eine Katastrophe. Also wenn Katastrophen über das Leben hineinbrechen, dann Punkt 1, bleibt Gott gerecht. Punkt 2, bleibt Gott barmherzig. Und Punkt 3, bleibt Gott vertrauenswürdig. Beginnen wir bei Punkt 1. Wenn Katastrophen über das Leben hineinbrechen, dann bleibt Gott gerecht. Immer wenn eine Katastrophe passiert, dann hinterfragen wir doch Gottes Gerechtigkeit, oder? Immer wieder taucht dann die Frage auf, warum? Warum lässt Gott das zu? Und das Gericht hier in Sodom und Gomorra ist tatsächlich eine Katastrophe und wir lesen in den Versen 23 bis 25 genau von dieser Katastrophe. Die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zoar kam und da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Also um es jetzt mit dem Kino zu vergleichen, ne, das ist die Stelle, wo jetzt die Monsterwelle auf den Strand trifft oder wo jetzt, wenn man so will, die Titanic auf den Eisberg rammt. Das ist jetzt sind genau die Verse 23 bis 25. Und wir wollen uns jetzt gar nicht groß damit beschäftigen, wie das jetzt ausgesehen haben könnte und wie das archäologisch vielleicht zu begründen ist. Also was ich schon interessant finde, das sage ich jetzt mal ganz kurz, man vermutet ja den Ort Sodom und Gomorra so am südlichen Ende vom Toten Meer. Und was ist am Toten Meer? Das ist, ich meine, wenn man will, da kann man ja heute noch gewissermaßen in der Katastrophe baden, ne? Wer da schon mal drin gewesen ist, man kann sich da reinlegen und kann ganz entspannt drin liegen, eigentlich in einer Katastrophe, vermutlich. Aber wie auch immer, auch wenn Ausleger vielleicht sagen, diese Katastrophe lässt sich vielleicht durch natürliche Ereignisse wie ein Erdbeben oder ein Vulkan erklären, das mag alles sein. Aber die Bibel macht unmissverständlich klar, dass es Gott gewesen ist, nämlich Vers 24, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab. Ob es ein natürliches Ereignis war oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle, weil es ganz klar wird, dass Gott es ist, der diese Katastrophe hier geschehen lässt. Und es ist nicht einfach nur, dass Gott das tut, sondern er hat sogar vorher in Kapitel 18 gesagt, dass das seine nächsten Schritte sind. In Kapitel 18 steht nämlich, da sagt Gott, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist so groß, ihre Sünde ist so schwer, ich will hinabsteigen und will sehen, ob es wirklich so ist, was ich gehört habe. Ich will das überprüfen. Und dann kommt die Geschichte von Sodom und Gomorra. Und dann ist die große Frage, die Abraham stellt in Kapitel 18, ist, sollte der Richter dieser ganzen Erde nicht gerecht richten? Also Abraham fragt nach der Gerechtigkeit Gottes. Darum geht's eigentlich bei dieser Frage. Handelt Gott mit Sodom und Gomorra gerecht, wenn er Feuer und Schwefel vom Himmel herabregnen lässt? Das ist die große Frage. Abraham verhandelt damit Gott und sagt, aber wenn da so viele Gerechte drin sind, wirst du die verschonen. Und er handelt quasi auf 10 Personen runter und da endet eigentlich das Gespräch. Wir wissen nicht so genau, okay, wird Gott jetzt Sodom und Gomorra uns zerstören oder nicht? Und dann lesen wir Kapitel 19, wir stellen fest, jetzt ist es soweit. Und wir schauen uns mal an, es geht ja hier um die Gerechtigkeit Gottes, aber interessanterweise wird uns in Kapitel 19 eigentlich beschrieben, wie die Menschen sich verhalten. Gott schickt nämlich die 2 Engel nach Sodom, um herauszufinden, ob das Geschrei, das Gerücht, sage ich jetzt mal, über diese Stadt wirklich so schlimm ist, was er gehört hat. Und was treffen diese Engel in Sodom an? Vers 4. Aber ehe die Männer und Lot sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Und was hier beschrieben wird in Vers 4, ist eigentlich das Ausmaß der Verdorbenheit dieser Stadt. Habt ihr es eben gemerkt? Die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Ja, hier scheint eine ganze Gesellschaft betroffen zu sein von einer Verdorbenheit. Vers 5 geht es weiter. Und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Stadt, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus, damit wir uns über sie hermachen. Vers 5, ne, Vers 4 hat beschrieben, sag ich mal, das Ausmaß der Verdorbenheit. Vers 5 beschreibt uns eigentlich die Tiefe der Verdorbenheit. Ne, wir wollen uns über sie hermachen. Und jetzt geht es hier nicht einfach nur um verweigerte Gastfreundschaft. Ja, jetzt sind Fremde gekommen, die wollen die Stadt und jetzt wollen wir uns über die hermachen. Ne, ist nicht sehr gastfreundlich, könnte man meinen. Nee, hier geht es nicht einfach nur um verweigerte Gastfreundschaft. Es geht hier auch nicht einfach oder nur um homosexuelle Verirrung. Ne? Die Männer wollten sich ja an diesen Männern vergehen. Es geht hier auch nicht nur um fehlendes Einverständnis zum Geschlechtsakt, ne, von der anderen Partei. Und wir wissen ja heute, wenn es das Einverständnis nicht gibt, dann ist es Vergewaltigung. Auch darum geht es nicht einfach nur. Und es geht auch nicht einfach nur um Gruppenvergewaltigung, sondern es geht hier tatsächlich um eine Massenvergewaltigung. Also ich würde es auf den Punkt bringen, ich glaube, das wird heute unsere Gesellschaft wird genauso sagen, das geht nicht, das ist das Schlimmste, was es geben kann. An Verirrung und Grausamkeit kann das hier kaum noch überboten werden. So, also wir haben hier die Tiefe der Verdorbenheit. Und dann Vers 11, ja, die Männer sind so voller Lust getrieben und dann sehen wir Vers 11, die Engel retten Lot eigentlich heraus und die schlagen die Männer vor der Tür, steht hier, mit Blindheit klein und groß, sodass sie müde werden, die Tür zu suchen. Also gewissermaßen erleben die Männer so einen Vorgeschmack des Gerichts, ne? Bevor Feuer und Schwefel vom Himmel herabfällt, werden sie blind und wisst ihr was, die suchen immer noch die Tür. Das Verrückte ist ja eigentlich, man könnte sagen, die sind so verstrickt in ihrer Verdorbenheit, ne? Sie kriegen schon so einen Vorgeschmack von dem Gericht und sie machen eigentlich immer noch weiter. Und spätestens nach diesen Ereignissen kommen die Engel zu dem Urteil in Vers 13, wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn und der Herr hat uns gesandt, diesen Ort zu verderben. Also diese Katastrophe ist tatsächlich eine Katastrophe, die Gott angeordnet hat und es ist eine gerechte Katastrophe. Das ist das, was Abraham lernen musste. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass Abraham voller Schadenfreude unterwegs ist und sagt, na endlich, jetzt passiert's, sondern Abraham ringt ja genau darum. Und ich habe mir sagen lassen, dass Menschen Katastrophenfilme anschauen, um sich zu trösten. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nachverfolgen könnt. Also man guckt sich während der Corona-Zeit Katastrophenfilme an. Warum? Wisst ihr, was die Katastrophenfilme so attraktiv macht? Das ist ganz einfach die Länge. Die Länge eines Films. Weil normalerweise dauert ein Kinofilm 1,5 Stunden oder wenn er Überlänge hat, 2 Stunden oder maximal 3 Stunden. Und dann ist so ein Katastrophenfilm ja total fiktional, oder? Alles ist massig. Die Monsterwelle und sowas alles. Und wisst ihr, was das Gute daran ist? Der Film ist nach 2-3 Stunden zu Ende. Das alles war so heftig, dass wir nachher sagen, so schlimm geht's uns dann doch nicht. Corona, alles halb so wild. Ja, der Virus, alles nicht so schlimm. Also so ein Horrorfilm ist für die Leute gewissermaßen tröstlich, weil sie nachher rausgehen und sagen, die Realität ist doch nicht so schlimm. Aber wisst ihr was? Die Bibel behandelt die Geschichte von Sodom und Gomorra eben nicht so. Die behandelt eigentlich die Geschichte von Sodom und Gomorra so, als wäre diese Geschichte ein Trailer für eine ganz noch größere Sache, die noch kommen wird. Eigentlich ist diese Geschichte so, ja, ein Vorschatten von einer größeren Geschichte. Wir haben nämlich eben Kapitel 17 aus dem Lukas-Evangelium gelesen. Und da wird die Geschichte von Noah und die Sintflut, weltweites Gericht, oder hier diese Geschichte von Lot und Sodom und Gomorra angekündigt für ein Gericht, das noch kommen wird. Also, nicht wie ein Katastrophenfilm, das ist irgendwann vorbei. Wir müssen uns eigentlich sagen, das kommt noch. Das kommt noch. Und wir dürfen wissen, und wir sollen mit dieser Geschichte wissen, und selbst wenn es kommt, bleibt Gott gerecht. Ja, es kommt vielleicht noch dicker als hier in der Geschichte. Aber selbst dann müssen wir sagen, selbst wenn die Katastrophe kommt, bleibt Gott gerecht. Oder die Katastrophe kommt, weil Gott gerecht ist. Der Grund ist, wir erfahren von dieser Verdorbenheit der Menschen. Aber interessanterweise, wenn wir Lukas 17 eben, wenn wir gut zugehört haben, wie wird diese Zeit beschrieben? Interessanterweise beschreibt Lukas 17 diese Zeit von Lot, wie sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Alles Dinge, die nicht sündig sind, oder? Es wird nicht mit Dingen beschrieben, wie wir eigentlich Sodom und Gomorra kennen. Und dann wird sie Gottes Gericht plötzlich treffen. Und genauso haben wir den Eindruck, ja, wenn wir so 1. Mose 19 lesen, ne, die Sonne ging auf über die Erde und dann, bam, Gericht. Naja, aber so ganz spontan war das gar nicht. Das Gericht Gottes war nicht eine spontane Äußerung Gottes, der so, wer Vater ist, wird das vielleicht mal kennen, ja, da kommt es dann ganz plötzlich über einen und dann wird es schwer, sich zurückzuhalten. Gott ist nicht so ein Gott, der dann so getriggert worden ist, die ganze Zeit dann irgendwann nicht mehr kann, sondern eigentlich sehen wir, Gott hat das Geschrei gehört, er schickt noch Engel hinab, damit er es prüft. Und eigentlich hat er ziemlich lange gewartet, bis es dann soweit ist. Aber die Menschen, die leben, ja, sie aßen, sie tranken, sie spüren eigentlich gar nicht diese also kommende Katastrophe. Man könnte sagen, um jetzt im Filmbild zu bleiben, keine Panik auf der Titanic, oder? Lasst uns einfach weitermachen. Und die Geschichte funktioniert hier, 1. Mose 19, die Bibel verwendet diese Geschichte so, dass sie uns erinnern sollte, ja, vielleicht sieht äußerlich alles gut aus, aber es brodelt, ja, der Eisberg unten, der kratzt am Schiff. Und wir haben eben über das Ausmaß der Verdorbenheit, über die Tiefe der Verdorbenheit und über die Verstrickung in der Verdorbenheit gesprochen. Und meine Frage ist, nehmen wir eigentlich diese Verdorbenheit in der Gesellschaft eigentlich noch wahr? Auch wenn wir essen gehen, ja, auch wenn wir Hochzeiten feiern und wenn wir Häuser kaufen und bauen, was alles gut ist. Aber nehmen wir wahr, was in dieser Gesellschaft eigentlich passiert und dass Gottes Gerechtigkeit gar nicht anders kann, als nach Gericht auf Gericht oder Gericht anzukündigen und auszuführen. Ich schaue hin und wieder mal an die Nachrichten und habe jetzt gerade in dieser Woche noch zufällig gesehen, ich komme ja aus Hessen, habe gesehen, dass die Zahl zum Beispiel der Geschlechtskrankheiten in Hessen seit Jahren steigend sind. Und was ist die Lösung dagegen? Das finde ich ganz spannend. Die Lösung dagegen ist, wir müssen mehr aufklären. Ich hätte jetzt gesagt, es ist spannend. Also man sucht nach einer Lösung für ein Problem an einer anderen Stelle, würde ich sagen. Wir bleiben ein Stück weit verstrickt in unserer Verdorbenheit. Wir nehmen es gar nicht mehr wahr. Und ein Stück weit leben wir in so einer Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die auch ein Stück weit darauf wartet, ohne es zu wissen, dass Gottes Gericht bald kommen wird. Und ich denke, dass wir 1. Mose 19 einerseits aus der Perspektive lesen sollten, Gottes Gerechtigkeit erfordert eigentlich eine Katastrophe. Und natürlich ist es keine schöne Geschichte und ich möchte weitermachen, ich möchte da ja nicht stehen bleiben. Wenn Katastrophen über das Leben hineinbrechen, dann bleibt Gott gerecht und deshalb müssen wir eigentlich auf eine Katastrophe warten. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Ich glaube, wir verstehen die Rettung von Lot erst vor dem Hintergrund dieser Katastrophe. Also, Gott bleibt gerecht, aber jetzt geht die Geschichte noch weiter, weil Gott handelt nicht einfach mit allen so in Sodom und Gomorra, sondern er handelt mit Lot und seiner Familie anders. Das sehen wir in den Versen 27 bis 29. Nämlich, warum macht Gott das? In Vers 29 steht, und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Das heißt, Gott ist nicht einfach nur gerecht, sondern Gott ist auch gnädig und er handelt gnädig vor allen Dingen mit Lot. Und so lautet mein zweiter Punkt, selbst wenn Katastrophen über das Leben hereinbrechen, Gott bleibt barmherzig, selbst im Gericht. So, und jetzt schauen wir uns ein bisschen auf die Geschichte von Lot an. Es ist ja Lot, der hier gerettet wird und man könnte am Anfang der Geschichte meinen, wenn man das Kapitel so liest, dass der Lot eigentlich die Errettung verdient, oder? In der Stadt sind alle total verkehrt, aber Lot ist so diese... Der mit der sauberen Weste. Ja, er begrüßt die Engel sehr ehrfurchtsvoll, der fällt sogar vor ihnen nieder und seine Gastfreundschaft, die ähnelt sogar wie die der Gastfreundschaft von Abraham im Kapitel vorher. Ja, der macht das Essen, das fällt zwar nicht ganz so üppig aus wie bei Abraham, aber das mag der späten Stunde geschuldet sein. Man kann sagen, der Lot, der rollt so weit wie möglich den Teppich aus. Ja, er lässt die Männer nicht im Freien übernachten, weil er vielleicht weiß, na, die Stadt, das ist alles nicht so sicher, die müssen zu mir. Lot ist tatsächlich gastfreundlich. Ich denke, das ist aber nicht die ganze Geschichte von Lot. Wenn Lot für eine Sache steht in diesem Kapitel, dann ist das seine Kompromissbereitschaft. Lots Entwicklungsgeschichte bis zu diesem Kapitel lässt sich eigentlich ganz leicht darstellen. Lot ist der Neffe von Abraham. Abraham ist der Segensträger Gottes. So in Kapitel 12 von 1. Buch Mose lesen wir, dass Lot zusammen mit Abraham sich auf die lange Reise macht in das verheißene Land. Also er hält sich da an den Segensträger Gottes. Aber dann schon ein Kapitel weiter, in 1. Mose 13, die Verse 10 bis 13, da müssen Lot und Abraham sich trennen, weil sie einfach so reich geworden sind. Und dann steht da schon, der Lot, der schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Also so noch nicht ganz in Sodom, aber der war so bis nach Sodom hin, bis so an die Grenze. So, Kapitel weiter, Kapitel 14, Vers 2 steht, Vers 12, Lot wohnte schon in Sodom, in der Stadt, und wird dann interessanterweise zusammen mit den Einwohnern von Sodom entführt und muss von Abraham, den Segensträger, gerettet werden. So, und jetzt kommen wir in Kapitel 19 an und sehen, der Lot ist nicht nur in der Stadt, Lot sitzt sogar im Tor der Stadt. Man kann sagen, er war ein wichtiger Player in dieser Stadt. Denn im Tor, da wurden die Geschäfte gemacht, da wurden Urteile gesprochen. Lot, der war wer in Sodom und Gomorra? Der Lot ist also quasi ständig aufgestiegen, man kann aber sagen, nicht ohne Kompromisse zu machen. Und wie problematisch Lots Kompromisse waren, das wird uns in diesem Kapitel auf mehrere Weise deutlich. Das erste ist, Kompromisse gibt es nicht ohne einen Preis. Ja, der Lot stellt sich schützend vor seine Gäste. Als der Mob sich über die hermachen möchte, stellt er sich davor und sagt nein. Aber zu welchem Preis eigentlich? Wie versuchte er, die lüsterne Meute eigentlich zu bändigen? Vers 7 und Vers 8, schau mal, was da steht. Da sagt er, ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Was für ein Vater, oder? Also man könnte sagen, was für ein gastfreundlicher Mann. Man könnte auch sagen, was für ein Vater, oder? Er will seine Töchter für seine Gäste opfern. Könnte man sagen, wirklich, das ist das kleinere Übel, das der hier wählt? Jetzt könnte man sagen, naja, der Lot war Teil in einer Gesellschaft geworden und die hat ihn in solch eine Lage gebracht. Ja, nach dem Motto, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr das manchmal erlebt. Wir gucken ja auch hin und wieder mal Filme und früher muss ich sagen, waren wir strenger mit den Filmen. Da haben wir gesagt, naja, wenn es um Ehebruch geht, wenn wir merken, da bildet sich eine Affäre, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das finden wir nicht gut, das wollen wir bewerten. Mittlerweile sagen wir, naja, immerhin sind es Mann und Frau, die da zusammen unterwegs sind. Kennt ihr das so ein bisschen so? Man stumpft so ein bisschen ab und sagt dann, naja, immerhin, ne? Es gibt noch die schlimmere Sünde. Und man könnte manchmal meinen, beim Lot ist jetzt es ähnlich. Na, vergeht euch nicht mit den Gästen hier. Nehmt doch meine Töchter. Also, Lot macht tatsächlich Kompromisse und zu welchem Preis? Wir würden sagen, der Preis ist viel zu hoch, den Lot hier eingeht. Aber der nächste Punkt. Kompromisse, ja, die haben nicht nur ihren Preis. Kompromisse machen auch keine Partei glücklich. Schaut mal, der Lot spricht zu den Männern und sagt, ach, meine Brüder, ne? Lot so auf Augenhöhe mit den Leuten aus Sodom, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. So, wie reagieren die Männer? Vers 9, sie aber sprachen, mach, dass du fortkommst. Und die sagten nicht, lieber Bruder, sondern die sagten, der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Wir wollen es mit dir noch schlimmer treiben als mit den anderen. Als Bruder konnten sie den Lot nicht akzeptieren, wenn er nicht bei ihnen mitmacht. Ein Fremder ist er für sie. Also wenn er nicht ganz auf ihrer Seite steht, gehört er gar nicht dazu. Wir sagen ja manchmal, Gott ist kompromisslos. Gott will dich ganz haben. Aber weißt du, was ich interessant finde? Die Gesellschaft will dich auch ganz haben. Die wollen auch keine halben Sachen. Entweder bist du ganz zu denen oder du gehörst gar nicht dazu. Ja, Lot würde gern Bruder sein. Und sie sagen, wer bist du? Du willst Richter über uns spielen? Vielleicht war er sogar Richter, er saß im Tor. Keine Chance, kannst gehen. Nicht nur Gott möchte die ganze Loyalität von dir. Eigentlich möchten die Bürger von Sodom auch die ganze Loyalität von Lot haben. Eine doppelte Staatsbürgerschaft, die gibt es in Sodom und Gomorra nicht. Genau. Also, Kompromisse haben ihren Preis, Kompromisse machen keine Partei glücklich, das merken wir hier bei Lot, aber auch Kompromisse schmälern das Überzeugungsvermögen. Ja, die Engel versuchen, was sich noch retten lässt, zu retten und sagen, Lot, wer lebt irgendwie noch in deinem Dunstkreis? Die müssen wir hier rausholen. Und hier merken wir, der Lot geht auf seine zukünftigen Schwiegersöhne zu und versucht sie zu überzeugen. Und die sagen, machst du Scherze? Das heißt, seine ganze Kompromissbereitschaft, die ganzen Jahre lang, haben diesen Mann unglaubwürdig gemacht. Die dachten, er macht jetzt einen Scherz. Kommst du da plötzlich an, ja? Vorher warst du immer einer von uns und jetzt plötzlich, was bist du denn für einer? Seine Kompromisse schmälern das Überzeugungsvermögen, eigentlich seine Zeugniskraft. Lot, also zusammengefasst, Lot steht eigentlich für Kompromissbereitschaft. Und bei all diesen Fragen, ich bin immer noch bei dem Punkt, Gott bleibt barmherzig, bei all diesen Fragen stellt sich doch, ist es Lot eigentlich wert, gerettet zu werden? Und nachdem ich den Lot so gezeichnet habe, das Bild von ihm, voller Kompromissbereitschaft, müsste man sagen, nein, Lot ist eigentlich total komprimiert, also Teil der Gesellschaft geworden. Lot ist es nicht wert, gerettet zu werden. Und wisst ihr, was ich da noch ganz heftig finde in Vers 16? Da ist wirklich die letzte Stunde, ne? Der Eisberg hat schon unten alles aufgekratzt. So, die müssen aus der Stadt raus. Die Engel wollen unbedingt los. Und was steht Vers 16? Als er aber noch zögerte, da ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Also, ich würde sagen, Lot war es nicht wert, gerettet zu werden. Der Lot, der wollte nicht mal so richtig gerettet werden. Ne? Also, es hat irgendwie den Anschein, dass Gott diesen freien Willen von Lot irgendwie nicht genügend respektiert, oder? Also, ich meine, er zögert noch und jetzt kommst du aber mit. Lot nicht rettungswürdig, Lot nicht rettungswillig wird gerettet. Warum? Weil Gott ihn retten wollte. In unseren Augen mag Lot vielleicht zusammen mit der Bevölkerung von Sodom einfach mit weg vernichtet zu werden. Aber Lot war es tatsächlich nicht wert. Und ich würde sagen, auch wir sind es nicht wert, gerettet zu werden. Und ich finde, hier fängt die Geschichte von Lot an, auch unsere Geschichte zu werden. Weil manchmal geht es uns vielleicht genauso wie Lot. Wir sagen, wir sind so richtig haben uns so richtig immer wieder Kompromisse gemacht und stehen manchmal an Punkten bei uns im Leben, wo wir den Eindruck haben, wir können uns eigentlich nur noch für die falsche Seite entscheiden. Übel gegen Übel. Und wir sind vielleicht in die Situation hineingekommen, einfach weil wir es zu weit getrieben haben. Weil wir immer wieder Kompromisse eingegangen sind. Und wir gucken auf unser Leben und sagen, eigentlich bin ich es gar nicht wert, Nachfolger von Jesus zu heißen. Und das stimmt. Und gerade am Gericht zeigt sich, und dann, finde ich, wird die Gnade erst umso größer, wenn wir sehen, Gott, und das sagt das Neue Testament in Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir nicht gerettet werden wollten, so ungefähr. Ja? Und vielleicht erkennen wir uns jetzt in Lot wieder. Ja? Jemand, der sagt, die Werte dieser Gesellschaft, das sind meine Werte. Ja? Das Leistungsdenken, ich möchte was erreichen in dieser Gesellschaft. Oder der Materialismus, der Lot, der wollte ja irgendwie in der Stadt leben. Ne? Er wollte Wohlstand haben. Oder vielleicht sind wir so von Unterhaltung geprägt und bezahlen unseren Preis dafür. Ne? Vielleicht viele faule Kompromisse gemacht. Und dann fragst du dich, bin ich es wert, gerettet zu werden? Und ich kann dir sagen, nein, das bist du nicht. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann könnten wir manchmal den Eindruck haben, ja, ist der Lot jetzt wirklich gerettet? Also, meine Geschichte geht ja nachher noch weiter. Irgendwie ist der Lot nicht so eine vorbildliche Figur. Oder wir sagen, Abraham, das ist ein Vater des Glaubens. Lot, ist der wirklich ein Geretteter? Ist der ein Gerechter? Ist der ein Glaubender? Und ich habe einmal den Eindruck, das ganze Alte Testament lässt uns mit dieser Frage offen. Und am Ende des Neuen Testaments lesen wir eine spannende Stelle. 2. Petrus. 2. Petrus 2, die Verse 7 bis 9. 2. Petrus 2, die Verse 7 bis 9. Und dort steht, während er, wenn Gott, den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Genauso weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Interessant, der Lot wird hier dreimal als gerecht bezeichnet. Wir fragen uns, echt jetzt? Lot, der voller Kompromisse war, der, und ich würde sagen, der selbst seine gerechte Seele quälte, dieser Lot wird als gerecht bezeichnet. Und wenn du dich mit Lot identifizieren kannst, wenn du dich in Lot wiedererkennst, dann darf ich dir mit der Geschichte von Lot sagen, Gottes Gnade ist größer als deine Sünde. Gottes große Gnade ist gerade für große Sünder und kleine Gläubige da, wie für Lot. Deine Sünde halten dich nicht von Gottes Gnade ab. Und vielleicht würde ein Katastrophenfilm über Sodom und Gomorra an dieser Stelle enden, ne? Um in das typische Schema zu passen. Wir haben einen Überlebenden, Lot, seine zwei Töchter. Aber was ich an dieser Geschichte von Sodom und Gomorra interessant finde, sie endet hier gar nicht. Ab Vers 17 entwickelt sich eigentlich die Geschichte weiter. Man könnte sagen, Gott hat Lot gerettet. Und man könnte doch meinen, dass das war ja gewissermaßen eine Nahtoderfahrung, oder? Kennt ihr die Leute, die so eine Katastrophe überlebt haben? Die kommen mit dem Leben irgendwie nicht zurecht. Kennt ihr manchmal dieses Syndrom, das wir haben, ich bin der einzige Überlebende? Und gewissermaßen ist der Lot auch so ein Opfer, das nachher sein Leben nicht mehr gestalten kann. Er hat eine Nahtoderfahrung gehabt, so quasi der einzige Überlebende. Und man könnte meinen, dieses neue Leben sollte ihn doch total verändern, oder? Jetzt bin ich der Einzige, der gerettet bin. Jetzt lebe ich doch ein ganz neues Leben. Dankbar und für diesen Gott, der mich gerettet hat. Pustekuchen, oder? Das ist nicht der Lot, von dem wir hier lesen. Und ich habe echt überlegt, ob ich diese Verse 30 bis 38 tatsächlich als Teil dieser Predigt noch mache, weil eigentlich endet diese Geschichte nicht so schön. Aber ich denke, die Geschichte gehört dazu. Wir müssen auch über den Lot reden nach der Katastrophe. Und das ist mein dritter Punkt. Wenn die Katastrophe über das Leben hineinbricht, dann bleibt Gott immer noch vertrauenswürdig. Gott bleibt vertrauenswürdig. Lot ist zwar gerettet worden und gewissermaßen war diese Rettungsaktion Gottes auch erfolgreich. Die Engel lassen den Lot ja vor den Stadttoren wieder los und sagen zu ihm, rette dich ins Bergland. Man kann sagen, Gott hatte sich in seiner Rettungsaktion bisher als treu erwiesen. Er hat den Lot gerettet, auch wenn er nicht so ganz wollte. Aber was ich jetzt total spannend finde, ist, wie Lot jetzt darauf reagiert. Man könnte doch meinen, wer so eine Erfahrung mit Gott macht, der stellt sich doch Gott ganz zur Verfügung. Aber lass uns mal in den Vers 18 schauen. Lot redet mit seinem Befreier oder mit seinem Retter. Und was sagt er da? Aber Lot sprach zu ihnen, ach nein, mein Herr. Hört ihr den Widerspruch in den Worten? Nein, Herr. Ist doch komisch, oder? Ich frage mich dann, wer ist hier der Herr? Habe ich da irgendwas verpasst? Also eigentlich würde ich sagen, ja, Herr, passt, oder? Du sagst mir, wo es lang geht. Er sagt, ach nein, Herr. Ne? Und kommt dann mit ihm ins Gespräch nach dem Motto, was ist die beste Fluchtroute? Ne? Eigentlich wäre er noch längst in der Stadt, aber jetzt sag ich mal, wo ich es gerne hin hätte. Ne? Gott sagt, Bergland, er sagt, diese Stadt dort. Und diese Stadt dort, diese kleine Stadt, und jetzt, ne, wie so unsere Kinder manchmal so, ach, ist die nicht klein? Darf ich nicht dorthin gehen? Lot versucht, seinen Retter zu überreden, was der beste Weg ist. Und interessanterweise, Zoar, die Stadt, wäre eigentlich eine Stadt, die zusammen mit Sodom und Gomorra umgebracht worden wäre. Sie wären vernichtet worden. Sie wird nur verschont, weil Lot dahin geht. Also, Lot ist nicht bereit, dem Gott, der in der Vergangenheit barmherzig zu ihm war, und das erkennt er auch an, ach, du warst doch gnädig zu mir. Er sagt, okay, du bist in der Vergangenheit gnädig zu mir gewesen, aber die Zukunft, die möchte ich dir nicht anvertrauen. Und macht tatsächlich einen Gegenvorschlag. Das klingt ja irgendwie so bescheiden, ne? Nur dass meine Seele am Leben bleibt. Aber warum will Lot tatsächlich in einer Stadt? Hängt er irgendwie noch an einer Stadt, an den materiellen Dingen? Ist er an diesen Dingen des Lebens gewöhnt? Es scheint, als sei für Lot Gott zwar genug für die Errettung, aber für das Leben danach, da möchte ich wieder die Zügel doch in meiner Hand halten. Und irgendwie scheint es uns, wenn wir die Geschichte lesen, es scheint für Gott viel leichter gewesen zu sein, Lot aus Sodom herauszuholen, als Sodom aus Lot herauszuholen. Da steckt irgendwie noch ganz viel Sodom drin in der Geschichte. Gott für Lot gut genug, so ungefähr in den Himmel zu kommen, aber für das Leben auf der Erde, da will ich dann doch lieber Herr sein. Aber was ich so interessant finde, Gott geht auf Lots Vorschlag ein und verschont sogar die Stadt. Wir könnten sagen, Gott weiß es doch eigentlich besser, ne? Gott weiß alles, aber Lot weiß alles besser. So ungefähr kommt uns das hier so vor. Und so handeln wir in unserem Leben ja manchmal auch. Aber dann irgendwann muss Lot einsehen, in Zoar wird er auch nicht ganz glücklich. Er fürchtet sich, steht hier, und zieht dann tatsächlich doch ins Bergland. Man kann sagen, eigentlich ein getriebener Mann. Einer, der nicht im Willen Gottes steht, ist irgendwie dauernd getrieben und sieht irgendwie die ganzen Schreckgespenster in seinem Leben. Wie jemand mal gesagt hat, wenn ein Mensch außerhalb des Willen Gottes ist, wird er vom Schreckgespenst seiner eigenen Ängste gejagt. Und man kann sagen, der Lot, der eigentlich immer nach Wohlstand gesucht hat und deshalb in Sodom wohnte und der sich nach Sicherheit sehnte, lebt am Ende in einer Höhle, ja, und hat noch nicht mal Kontrolle über seinen eigenen Körper, weil es geschehen Dinge mit ihm, die er gar nicht mehr mitbekommt scheinbar. Weil jetzt kommt diese Geschichte, die eigentlich gar nicht so schön ist. Das sind eigentlich zwei, also nicht nur eine, eigentlich sind es ja zwei Inzestfälle. Früher sagte man ja Blutschande dazu, zu diesem Begriff Inzest. Wenn eng blutsverwandte Menschen miteinander schlafen. Und das ist genau diese Geschichte hier. Wir könnten vielleicht zur Lotsverteidigung sagen, naja, er war betrunken, er hat es nicht mitbekommen. Naja, er hat es aber auch so weit kommen lassen. Die Töchter machen ihren Vater betrunken und schlafen mit ihm, um schwanger zu werden. Um es doch klarzustellen, es geht hier nicht um sexuelle Verführung. Die Frauen sehen, die biologische Uhr tickt und aus wirtschaftlichen Gründen brauchen wir Nachkommen. Es muss weitergehen und so wählen sie diesen Weg. Aber die Ironie der Geschichte ist doch eigentlich, der Lot hat, als er noch in Sodom war, haben die Leute die Gäste haben wollen und Lot sagt, nimmt doch meine Töchter und ihr könnt mit ihnen machen, was gut ist in euren Augen. Ihr könnt sie vergewaltigen. Und wisst ihr, was hier passiert? Er hat das den Leuten angeboten, aber er wird in der Geschichte selbst zum Vergewaltiger seiner eigenen Töchter. Das ist eigentlich die Ironie dieser Geschichte. Auch wenn er es gar nicht mitbekommt, aber eigentlich geschieht genau das, was er den Leuten in Sodom angeboten hatte. Grausam finde ich diese Geschichte. Und Lots Trunkenheit macht ihn nicht nur vergesslich, er merkt es ja nicht mal, sondern bringt ihn tatsächlich auch in Vergessenheit. Über ihn wird tatsächlich im Alten Testament nicht mehr geredet. Lot spielt irgendwie im Alten Testament keine Rolle mehr. Und die Nachkommen, die daraus kommen, das werden ja zwei Söhne dann geboren, der Stammvater von dem Volk der Moabiter und der Stammvater von dem Volk der Ammoniter. Und wir haben jetzt hier, es geht ja immer um die große Frage der Nachkommenschaft. In der Geschichte von Abraham ist es, wann ist der Nachkomme da, mit dem es weitergehen soll? So, und hier haben wir quasi ein Brudervolk von den Israeliten, nämlich die Moabiter und die Ammoniter. Wisst ihr, und diese Völker, die wurden die ganze Zeit über zum Problem für das Volk Gottes, für Israel. Na, die Moabiter, vielleicht kennt ihr die Geschichte von Bileam, dieser Priester, der das Volk Gottes verfluchen sollte. Den haben die Moabiter sich da geholt. Die Moabiter, die waren bekannt dafür, für die sexuelle Verführung. Und das klingt doch irgendwie krass, oder? Diese Geschichte, die hier geschieht, Lot gerettet aus dem Gericht, lebt ein Leben weiter, das eigentlich alles andere als schön ist, oder? Das sogar zum Problem für Volk Gottes wird. Und vielleicht geht es uns genauso, und wir können uns auch hier wieder mit Lot identifizieren und sagen, naja, wenn Gott gewusst hätte, dass ich nach meiner Entscheidung, Christ zu werden, so halbherzig sein würde, Dinge machen würde, der hätte mich nicht gerettet. Aber wisst ihr was? Gott wusste das alles schon vorher. Gott wusste das auch, als Lot ihm sagte, ach, kann ich nicht doch lieber hier in die Stadt gehen? Gott wusste das alles. Und vielleicht kämpfen wir mit den Nachkommen und stellen fest, okay, Abrahams Nachkomme, das Volk Gottes, und Lots Nachkomme, die sind ständig im Clinch miteinander und die machen das Leben des Volkes Gottes eigentlich dauernd schwer. Dann fragen wir uns, was ist denn da eigentlich passiert? Dann würde ich sagen, was Spannende ist im Neuen Testament, diese zwei Stammbäume kommen tatsächlich wieder zusammen. Nämlich im Stammbaum von Jesus Christus. Der Stammbaum von Jesus Christus beginnt im Matthäus, im Neuen Evangelium, im Neuen Testament tatsächlich mit, es beginnt damit, die Geschichte beginnt mit Abraham. Abrahams Stammbaum wird so abgelesen. Interessanterweise gibt es da eine Frau unter anderen Frauen, nämlich die Ruth, und sie ist eine Moabiterin. Die Ruth würde es nicht geben, wenn es die Geschichte hier mit Lot und seinen Töchtern nicht geben würde. Sie ist ein Nachkommen davon. In Jesus Christus kommt tatsächlich der Stammbaum von Lot und von Abraham wieder zusammen. Gott ist selbst dann noch gnädig. Und ich möchte zum Schluss kommen. Die Geschichte von Lot ist nicht nur eine Erinnerung an das gerechte Gericht Gottes, sondern auch ein Trost für uns heute, dass Gott gnädig rettet, aber auch gleichzeitig eine Warnung an uns, ein halbherziges Leben zu führen. Diese Geschichte, das ist jetzt aber ganz wichtig, die hinterfragt nicht die Rettung von Lot. Lot ist gerettet, auch wenn das ein ganz, ganz kleiner Glaube ist. Das Neue Testament macht klar, der Lot ist ein Geretteter, ein Gerechter. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass diese Geschichte nicht dazu beitragen soll, dass ihr heute sagt, ich zweifle an meinem Glauben, weil ich doch so kompromissbereit bin, weil ich doch die Fehler meiner Vergangenheit begangen habe. Dann geht es mir nicht darum, dir zu sagen, ah, ich weiß nicht, ob du wirklich gerettet bist mit dieser Geschichte. Darum geht es nicht. Die Geschichte erinnert dich daran, dass, ja, der Lot einen kleinen Glauben hatte, aber Gott hat ihn tatsächlich errettet. Aber diese Geschichte lädt dich dazu ein, nicht so ein halbherziges Leben zu führen, als Geretteter, wie Lot es geführt hatte. Und im Neuen Testament gibt es eine Stelle, in 1. Korinther 3, ich lese jetzt nur den einen Vers vor, 1. Korinther 3, der Vers 15, da steht, da geht es um das Gericht und da geht es dann um die verschiedenen Arten, Materialien. Da steht da, wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also so kann man sagen, gerade noch gerettet. Und ich denke, diese Geschichte lädt uns dazu ein, von Gott immer noch gerecht zu denken, ihn als den gnädigen Gott zu sehen, aber gleichzeitig zu sagen, nicht ach nein, Herr, sondern ach ja, Herr. Ja, Herr, du bist gut genug, nicht nur für die Errettung, du bist gut genug, nicht nur für ein Ticket in den Himmel, sondern auch für das Leben hier auf der Erde. Damit, wenn wir, und die eigentliche Frage, vor der wir stehen, ist, willst du in den Himmel eingehen und dann so gerade noch gerettet oder mit einem dankbaren Zurückschauen auf ein erfülltes Leben in der Nachfolge Gottes? Und davor stellt uns eigentlich dieses Kapitel. Amen.